Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die in der Schule Dinge erlebten, an die sie sich am liebsten niemals wieder erinnern würden, die aber bewusst oder unterbewusst immer wieder davon eingeholt werden. Deshalb spreche ich heute über das Thema Schultrauma mit Mira Mühlenhof. Erstmal hallo an alle, die wieder dabei sind, die heute zuhören. Ganz, ganz schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute Mira Mühlenhof im Interview. Mira, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, Shivani.
Mira, ich mag dich erstmal heute fragen, was war heute dein entspanntester Moment?
Oh, das war der... Das war der Moment, als ich mich nach dem Aufstehen mit einem Tee wieder ins Bett gelegt habe. In dem Wissen, dass dieser Tag heute noch ein freier Tag ist, obwohl es ein Montag ist. Und ich mag dieses Morgenritual, einen Tee im Bett zu trinken und achte auch sehr darauf, dass mir das jeden Tag gelingt.
Ich dachte, ich starte mit dieser Frage, weil es geht heute um dein Buch. Es geht um, du hast nicht das erste Buch geschrieben, und es geht um ein Thema, das uns auch verbindet. Ja, und sag doch bitte den Hörerinnen und den Hörern, um welches Buch das es geht. Was hast du geschrieben?
Ja, ich habe ein Buch geschrieben über das Thema Schultrauma. Das ist, so wie es mein Verlag immer sagt, eine neue Wortschöpfung, weil eigentlich gibt es das Wort so in der Form gar nicht oder es wird zumindest nicht in unserer Sprache verwendet. Letztlich bezeichnet es ein Phänomen, das mir quasi vor die Füße gefallen ist, erstmal, weil es mich selbst betrifft. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Mhm. Und weil ich in meiner Tätigkeit als Coach häufig mit Themen zu tun habe, die aus der Schulzeit quasi in die Gegenwart reichen. Und inspiriert wurde ich dann wirklich, weil ich mit meinem eigenen Schultrauma selbst nochmal konfrontiert worden bin.
Wow, das sind Geschichten. Und die wollen wir natürlich jetzt auch hören. Und erstmal habe ich dich nach Entspannung gefragt, weil ich in meiner Arbeit erstmal lernen, bevor wir uns mit einem Trauma beschäftigen, schauen wir, dass unser Nervensystem nicht nur entspannt, sondern auch in Sicherheit ist. Das ist das Wichtigste.
Ja.
Also für alle, die jetzt zuhören, heute geht es mal wieder um Trauma. Es geht darum, dass dieses Thema Trauma am Selbstbewusstsein knabbern kann, an deiner Lebensenergie knabbern kann. Und ich mag jetzt natürlich erstmal deine Geschichte hören. Wie bist du aufs Thema Schultrauma? Wie hat dich das, hat dich, glaube ich, eingeholt, gell?
Genau. Also es hat mich eingeholt, weil ich wieder damit konfrontiert worden bin. Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Wie es dich hält und was es mit dir macht und dass du halt wirklich Entspannung brauchst, um erstmal überhaupt mit dem Thema umgehen zu können. Das finde ich interessant. Also ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich das Wort Trauma überhaupt auf mich selbst bezogen habe. Ich habe lange Zeit gedacht, naja, Trauma, das haben ganz viele Menschen, oh ja, das ist ja schlimm und so viele Leute haben so schlimme Dinge erlebt und hatte dann so Bilder und Vorstellungen von dem Wort im Kopf, bis ich irgendwann gemerkt habe, verflixt, ich habe auch eins. Das hat eine Weile gedauert, also bis ich das für mich rausgefunden habe. Und das, ich würde gar nicht sagen, ich habe eins, ich würde schon sagen, ich habe mehrere. Aber das eine Thema, sage ich mal, das da drin steckt, das hat mich wirklich wieder eingeholt. Und ich hatte dann das, was man eine sogenannte Retraumatisierung nennt. Und dadurch bin ich überhaupt erstmal auf das Thema an sich gestoßen, dass ich wirklich ein Schultrauma habe. Und diese Retraumatisierung ist ausgelöst worden, weil ich wieder in eine Schule zurückgegangen bin. In der Tat, ja. Und da hat es mich quasi erwischt. Da wusste ich aber auch noch nicht, was eine Retraumatisierung ist, sondern ich habe es durchlebt und mich dann erst danach überhaupt damit beschäftigt. Natürlich, um auch diese Erfahrung zu verarbeiten. Ich wollte an eine Schule gehen als Quereinsteigerin. Also dazu darf man wissen, ich bin schon ein bunter Hund, was so Berufe betrifft. Ich habe schon viel in meinem Leben durch quasi und habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Ich bin als Coach schon angekommen mit dem, was ich mache. Und trotzdem hatte ich das Bedürfnis, eine Lehrende zu sein und gerne mit jüngeren Menschen zu arbeiten. Das hat mich bewogen als Quereinsteigerin. Ich habe ja nicht Lehramt studiert, ja, aber als Quereinsteigerin mit meinen Fächern an eine Schule zu gehen. Und da ist mir das dann passiert, eine Retraumatisierung, ohne dass ich wusste, dass das eine Retraumatisierung ist. Und das hat dann quasi den Anlass gegeben, mich intensiver damit zu beschäftigen.
Das klingt spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen Hörerinnen genauso erging wie dir, ohne dass sie vielleicht wussten, was da mit ihnen passiert. Weil eigentlich erzählen mir viele von meinen Klientinnen, von den Frauen, die ich unterstütze, dass sie genau das, was du erlebt hast, dann erleben, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, wenn sie da mit ihnen hingehen, wenn sie die dahin begleiten oder wenn sie zum ersten Elternabend gehen, wieder die Schule riechen, die kleinen Tische sehen, die kleinen Stühle. Darf ich dich fragen, wie ist es dir ergangen? Also dieses Wort Schultrauma oder Retraumatisierung, was ist da passiert? Was hast du bemerkt? Wie hast du das gespürt?
Also ich habe es körperlich gespürt und es hat angefangen schon gleich am ersten Tag. Also ich war 2 Tage in einem pädagogischen Seminar. Das ist der Einstieg quasi in die Lehrtätigkeit. Und nach diesem Tag, wo man erstmal alle Leute kennenlernt und die Dozenten und dann die anderen Lehramtskolleginnen etc., bin ich mit dem Zug nach Berlin gefahren und habe mich dort mit 2 Mitarbeiterinnen von mir getroffen. Und ich bin dort angekommen und ich hatte wirklich das Gefühl, mir bricht der Rücken auseinander. Ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben schon einmal so unfassbare Rückenschmerzen gehabt zu haben, die wirklich angeflogen kamen. So, und das war, die habe ich dann mit Ibuprofen quasi therapiert. Und am nächsten Tag ging es dann weiter, auch noch an dem pädagogischen Seminar, auch wieder mit diesen Schmerzen. Dann kam der erste Schultag, das war aber ein, Entschuldigung, jetzt mache ich es aus. Das war der erste Schultag, aber das war ein Einstiegstag, wo es noch, also ein Tag vor Schulbeginn, wo es wirklich um die organisatorischen Dinge ging und so weiter. Und da saß ich das erste Mal in einem Klassenraum wieder. Und zwar wirklich auf diesen kleinen Stühlen, wo die Schüler sitzen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil mein Rücken ist explodiert. Und ich hab noch Scherze gemacht und habe gesagt, oh, mein Rücken, der ist es aber nicht mehr gewohnt, hier auf den Stühlen zu sitzen. Also, ja. So furchtbar, furchtbar. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Hab dann, und das war dann die erste Nacht, in der ich kein Auge zugemacht habe. Mein ganzes System hat, also heute würde ich sagen, geschrien. Ja. Und ich habe gedacht, Gott, was ist denn los? Und hast einen Bandscheibenvorfall, keine Ahnung, irgendwas ist passiert, was hast du gemacht und so weiter. Dann kam der erste Schultag und an dem Tag, der war auch total super übrigens. Ich fand die Schule toll, ich fand die Schüler toll, die fanden mich toll. Ich hatte Spaß am Unterrichten. Ich konnte nur nichts essen, ich konnte nichts trinken. Es war so, als hätte sich mein Körper von innen nach außen gestülpt. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich bin in jeder Pause aus der Schule raus in mein Auto und habe mich da gesetzt und hatte da eine Thermoskanne noch drin mit Tee. Den konnte ich aber nicht trinken. Ich konnte nichts zu mir nehmen. Und in der Nacht, das war furchtbar, hatte ich also Schweißausbrüche, ich hatte Albträume, ich auch da gefühlt habe ich kein Auge zugemacht. Dann kam der zweite Schultag, genau das Gleiche, auch ohne Essen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das überhaupt im Nachhinein, wie ich das geschafft habe. Und ich bin dann am Nachmittag nach Hause gekommen, das war ein Freitag, und habe angefangen zu weinen und habe bis Sonntag nicht mehr aufgehört.
Wow.
Ohne zu wissen, ja, was überhaupt ist, weil ich hatte, ich fand das ja toll, ich wollte das, die Schüler waren happy. Ich bin natürlich als Coach und ich arbeite auch als Trainerin, bin ich wahrscheinlich ganz anders auf die zugegangen, so wie ich halt sonst mit ja, Gruppen arbeite und auch mit sehr viel Humor und sehr viel Leichtigkeit, aber mein Körper, der hat sich wirklich, also der hat sich aufgebäumt, so, und ich hatte dann diese Heulattacken. Ich kann mich erinnern, am nächsten Tag hat meine Freundin mich besucht und die sagte, Mensch, sagst du, was hast du denn? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und sie sagt, du, ich kenne dich seit 20 Jahren, aber so habe ich dich noch nie erlebt. Noch nie. So. Und es wurde dann überhaupt nicht besser. Und dann habe ich am Sonntagabend, bin ich zu dem Schulleiter nach Hause gefahren, weiß ich noch, eine Stunde vorm Tatort, also abends um 19 Uhr, habe die Adresse recherchiert und habe dem gesagt, dass ich kündige. Und dann war ich am nächsten Tag bei meiner Ärztin und habe dir das beschrieben und die hat gesagt, du, das ist eine Retraumatisierung und du musst sofort da raus aus diesem System. Du kannst es nicht im System therapieren, das geht nicht. Und du musst erstmal raus. Du musst da raus. Du musst sofort da raus. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Ja. Ja.
Okay.
Es hat dann halt noch gedauert, bis ich überhaupt realisiert habe. Welche Zusammenhänge das sind, weil ich war der Meinung, dass ich das Ursprungstrauma schon längst überwunden habe.
Das denken viele. Es ist lange vorbei. Also genau. Ist es aus dem Nervensystem draußen und wundern sich dann sehr, dass das immer noch reagiert.
Ja, so war das in der Tat. Also dann erst habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann ist mir nach und nach klar geworden, dass das voll Karacho noch da gewesen ist. Jetzt wahrscheinlich auch noch da ist, aber also das war mir nicht bewusst. Ich habe gedacht, ich hatte damit abgeschlossen. Also wirklich mental abgeschlossen, in vollem Gewahrsein, was da passiert ist in dieser Zeit. Ich dachte, ich hätte das für mich verarbeitet, aufgearbeitet und auch mir selbst bewiesen, dass ich es überwunden habe. Aber dem war dann nicht so.
Genau, der Körper zeigt es. Der Körper reagiert. Der zeigt, ob er diese Automatismen verlernt hat oder ob die noch da sind.
Ich kann auch gar nicht genau sagen, du hast es gerade gesagt mit deinen Klientin, auch mit den Auslösern, ne? Mit den Triggern. Das kann ich gar nicht genau sagen. Das war wahrscheinlich eine Summe aus allem. Ne? Also war es jetzt wirklich... War es der Geruch sicherlich oder war es diese Raumerfahrung mit diesen kleinen, mit den Stühlen? Die Klassenzimmer sehen ja verrückterweise so aus wie früher. Da hat sich ja überhaupt gar nichts verändert. Also selbst die Stühle sehen so aus wie die Stühle, auf denen ich damals gesessen habe. Dabei war es gar nicht meine Schule, sondern es war eine Schule. Ne? Ich bin ja nicht an meine Schule zurückgegangen, sondern an eine Schule. Der stinkende Kreideschwamm, das Gefühl, an der Tafel zu stehen, an der Tafel zu schreiben, mit den Blicken im Rücken. Die Schulglocke, die hat mich am meisten überrascht, weil ich gedacht habe, verflixt, die klingt ja genau wie früher.
Das Hören.
Ja, mhm. Ja, also eine Kombination aus allem
wahrscheinlich. Ja. Du sprichst was an, es kann über alle Sinneskanäle geschehen, übers Riechen am meisten, weil der olfaktorische Sinn nicht über den Thalamus geht, sondern direkt ins limbische System. Und alle anderen Sinneskanäle gehen über den Thalamus, aber also die Trigger, die Auslöser können über alle Sinneskanäle gehen, über Berührung, über Sehen, über Hören, über Schmecken und über, was habe ich vergessen?
Fühlen, also Tasten.
Sehen, Hören, ja. Riechen, Fühlen. Fünf, genau, das sind sie.
Ja, genau. Mhm. Ja, also welcher es war, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich tippe mal so die Summe aus allem.
Die Kombination. Mhm. Verrätst du denn im Buch auch, was die Erfahrungen waren in der Vergangenheit?
Ja, ja. Ich mache das Buch ja sehr, also es ist mein persönlichstes Buch. Also es ist das vierte Buch, das ich geschrieben habe. Und es ist wirklich das Persönlichste. Ich zeige mich da sehr, auch mit meinen Wunden. Mhm. Und das auch sehr bewusst, eben auch um andere zu inspirieren, anderen zu zeigen, ja, es ist okay. Es ist völlig okay. Und ja, auch andere mitzunehmen ein Stück weit auf die Reise, die ich dann selbst in meinem Leben dann ja erlebt habe. Also ich habe als Kind einen Sprachfehler gehabt, der sehr, sehr, sehr stark war. Also ich habe ganz stark gestottert und ich konnte, ja, ich glaube, ich konnte kaum einen Satz frei sprechen.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nee, das kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Nee, eben überhaupt nicht. Also manchmal ist es ja so, gut, in meiner Profession als Trainerin aber ich kann schon Leute an die Wand quatschen, sagen wir mal so. Das kann ich schon.
Ja.
Aber ich konnte das halt lange Zeit eben nicht. Und das war so intensiv, dass ich teilweise in der Schule keine mündliche Note hatte. Mhm. Also die Lehrer konnten mir keine mündliche Note geben, weil ich einfach nicht sprechen konnte. Das wäre ja unfair gewesen. Also haben die dann die schriftlichen Noten anders gewichtet. Und das war, ja, das hat mich die ganze Schulzeit über begleitet, bis ich ungefähr 13 oder 14 war, ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich eine Hypnosetherapie begonnen.
Oh, wow.
Ja, und die war dann hilfreich. Also meine Eltern haben sehr viel versucht. Ich kann mich erinnern, meine Mutter, die hat mich wirklich von A nach B, also wir waren überall, wir waren bei Logopäden, wir waren bei bestimmten Homöopathen, wir waren bei Coaches. Meine Mutter hat nichts unversucht gelassen, um mir zu helfen. Aber es hat nichts geholfen.
Ja, manchmal erst braucht es einfach seine Zeit, dass man die richtige Begleitung findet, die den Schlüssel hat, um was zu verändern.
Genau, das war dann die Hypnosetherapie. Das hat dann in Summe aber auch 2 Jahre gedauert, bis das dann wirklich, bis ich sagen konnte, das ist jetzt weg. Mhm.
So, und meine Erfahrung ist die, die du auch beschreibst, dass ganz viele aus dieser Zeit Belastungen haben und das gar nicht als relevant sehen für das, dass es ihnen heute besser gehen könnte. Und ich denke mal, dieses Interview oder dein Buch, das kann wirklich ganz, ganz vielen die Augen öffnen, dass sie sagen, Mensch, vielleicht schaue ich da auch mal hin, dass es in dem, wie es mir heute geht, doch nur eine Veränderung gibt. Und zwar zu mir kommen ja die Frauen gar nicht, weil sie sagen, ich habe ein Schultrauma, sondern die kommen zu mir, weil sie sagen, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Und manchmal hängt eben auch da ein Schultrauma dran. Oder die kommen zu mir und sagen, meine Beziehung klappt nicht richtig. Und dann merke ich, auch da hängt was dran aus der Schule, zum Beispiel eine Mobbing-Erfahrung. Merkst du irgendwas, dass sich was in deinem Alltag, also hat, wie soll ich die Frage stellen? Merkst du, dass dieses Schultrauma noch eine andere Auswirkung auf deinen Alltag hat oder hatte, als jetzt diesen Stress, den es ausgelöst hat in den Schulräumen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich, mir ist erstmal darüber noch mal klarer geworden, wie der Zusammenhang ist zwischen bestimmten Blockaden, die ich auch immer noch in meinem Leben spüre. Wobei ich auch erstmal sagen muss, dass ich schon immer eine Suchende gewesen bin. Also das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht so läuft in meinem Leben, wie ich es gern hätte, da war ich Anfang 30. Und der Auslöser damals mal, also wirklich jetzt auch loszugehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal, war damals eine Beziehungserfahrung. Also es war meine große Liebe. Und diese Beziehung ist auseinandergegangen. Und mein ehemaliger Partner hat mir in dieser Trennungsphase, die sehr lang war, immer wieder an den Kopf geworfen, dass ich beziehungsunfähig sei. Und irgendwann, das hat er so oft gesagt, dass ich irgendwann gedacht habe, sag mal, vielleicht stimmt es. Vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Mhm. Und ich habe dann angefangen, mich noch mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Wobei ich sagen muss, mich haben immer schon Themen im weitesten Sinne, philosophische Themen, psychologische Themen immer schon sehr interessiert. Ich habe Sozialpsychologie studiert. Ich habe mich immer schon für diese Themen, sage ich mal, interessiert, aber noch nicht so sehr in Bezug auf mich selbst. Und ich habe dann wirklich angefangen, eine sehr, sehr lange Selbsterfahrungsreise, in der ich viele, viele, viele Sachen ausprobiert habe. Also ich will es gar nicht alles aufzählen, aber sagen wir mal so, ich habe sehr daran gearbeitet, zufrieden zu sein und glücklich zu sein in meinem Leben. Und das hat mich dann schon über die einzelnen Schritte, die ich gegangen bin, schon auch dahin geführt. Aber es gibt viele Puzzleteile, die ich noch nicht zusammenlegen konnte. Und da bin ich dann wieder auf mein Schultrauma gekommen. Und erst dann ist mir jetzt auch im Zuge dieser Erfahrung und auch des Buchschreibens überhaupt erstmal klar geworden, was das Trauma eigentlich, dieses Schultrauma eigentlich gemacht hat. Was das eigentlich, sag ich mal, hinterlassen hat. Und das ist wirklich das Gefühl, nicht zugehörig zu sein. Und die Angst, abgelehnt zu werden. Und die Angst, ausgelacht zu werden. Wieder ausgegrenzt zu werden. Letztlich in meinem Wert nicht gesehen werden und auch nicht angenommen zu werden, nicht dazu zu gehören. Und das hätte ich so niemals formulieren können. Ich habe das immer gespürt und war immer unglücklich, aber wusste gar nicht, wieso ich unglücklich bin. Weil die war ja alles super. War in meinem Leben erfolgreich, in meinem Job erfolgreich, in meinen Beziehungen, naja, geht so. Aber was wirklich der Grund dafür war, dass ich nicht wirklich in meinem Leben stehe und nicht wirklich zufrieden und glücklich bin, das war dieses Zugehörigkeitsthema. Und das habe ich jetzt dadurch erst nochmal so als wirklich letztes fehlendes Puzzleteil erstmal einsetzen können und sagen können, dass da eine unheimliche Angst mich auf Schritt und Tritt begleitet hat. Die Angst, nicht gut genug zu sein und dementsprechend ausgegrenzt zu werden und wieder draußen zu stehen und nicht im Klassenverbund dabei zu sein, nicht zu den Tollen zu gehören, sondern ausgegrenzt zu werden, das hat mich lange Zeit wahnsinnig blockiert und ich kann jetzt erst sehen, dass ich dann mit den falschen Mitteln versucht habe, das zu verhindern. Aber das hat es also komplett in die andere Richtung umgeschlagen. Ich glaube, ich war dann sehr
ganz
oberflächlich sogar. Also ich habe mich gar nicht, also ich habe mich nicht auf Menschen einlassen können. Egal, ob jetzt Beziehungen oder auch, ne, also alle Formen von Beziehungen. Ich habe mich gar nicht wirklich einlassen können.
Was du beschreibst, ist ja, wenn du sagst, die Angst vor Ausgrenzung, das ist die Angst vor dem schlimmsten Schmerz, der uns Menschen begegnen kann. Der Schmerz des Nicht-Dazugehörens, der Schmerz des Ausgegrenztseins.
Ja.
Die Angst vor dem Schmerz.
Ja. Ja. Und das hätte ich nie so...
Was hast du alles getan? Habe ich dich ein bisschen unterbrochen? Was hast du alles getan, um diesem Schmerz zu entkommen?
Also du meinst jetzt die verschiedenen Dinge, die ich erlebt habe dann, die oder was ich an Dingen unternommen habe oder das, was ich mit mir selbst gemacht habe. Das ist für mich wirklich ein Unterschied, stelle ich gerade fest.
Du sagtest eben, dass du ganz viel unternommen hast, um das, um dem zu entkommen. So habe ich es verstanden.
Mhm. Ja, genau. Genau. Aber da unterscheide ich schon zwischen Methoden, sage ich mal so. Also ich habe, glaube ich, kaum bisher eine Methode ausgelassen. Also das fängt an bei Ayahuasca, geht über eine vierjährige Therapie, die ich gemacht habe, eine Musiktherapie. Ich habe Selbsterfahrungskurse besucht. Ich bin zum Kundalini-Yoga gegangen. Ich habe bin dann zu meinem Guru gekommen, habe stille Erfahrungen, Retreat-Erfahrungen, habe natürlich auch selbst viele Methoden gelernt in meinen Ausbildungen. Also ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und auch jede Coaching-Ausbildung ist auch Selbsterfahrung, weil man ja meistens erstmal die Coaching-Methoden aneinander übt in der Ausbildung, weil man noch gar keine Klienten hat. Also dazu gehört dann Wingwave, dazu gehört NLP, dazu gehört die systemische Arbeit. Ich habe mehrere Familienaufstellungen gemacht. Ich habe viel Körperarbeit auch gemacht, Atemtherapie. Und das war ein Stück weit immer für mich, aber auch mit Neugier auf die Methode. Also so beides parallel. Deswegen sage ich, ich mache schon einen Unterschied zwischen dem, was ich an Methoden ausprobiert habe und dem, was ich wirklich gelernt habe im Umgang mit mir selbst. Und das ist schon nochmal für mich ein Unterschied.
Und was hast du gelernt im Umgang mit dir selbst? Das meinte ich, weil die Methoden, die zeigen ja deine Kompetenz oder das.
Genau, oder auch die ich selber ausprobiert, hast. Genau.
Genau.
Ja. Das, was ich gelernt habe, ist... Da kommt mir interessanterweise echt der Gedanke, dass ich da wirklich stolz drauf bin, dass ich gelernt habe, schon die Anzeichen meines Körpers ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass ich sie sofort wahrnehme. Das ist etwas, was mir immer noch nicht gut gelingt. Also es gibt ja diese Werbung mit diesem Duracell-Häschen, das die ganze Zeit trommelt. Und dann trommelt es irgendwann langsamer und dann trommelt es nicht mehr. Und bei mir fällt die Phase des langsamen Trommelns weg. Also ich trommel, 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 trommel und auf einmal trommel ich nicht mehr. Mhm. Und das ist für mich sehr, sage ich mal, vielleicht auch immer noch eine Baustelle. Aber ich habe gelernt, jedes körperliche Symptom sehr ernst zu nehmen. Mhm. Und dann auch darauf zu reagieren, sehr konsequent. In dem Moment, wenn mein Körper mir zeigt, hier ist was, dann höre ich hin und dann nehme ich das ernst in dem Sinne, dass ich mir Zeit dafür nehme und merke und erst dann quasi in den Alltag wieder einsteige, wenn ich merke, es ist wieder okay. Ich habe gelernt, Rituale in mein Leben zu integrieren, die mir sehr helfen. Das eine mit der Teetasse ist schon ein Beispiel, also morgens meinen ersten Tee im Bett zu trinken. Also ich habe viele kleine Rituale, die mir immer noch helfen. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe Bewegung in mein Leben integriert, konsequent. Und merke auch da sofort, wenn es zu wenig ist. Also wirklich die Bewegung zu nutzen, um Spannung abzubauen, um von der Spannung in die Entspannung zu kommen. Und ich habe das Gefühl, ich laufe vor Schmerz nicht mehr weg. So, also wenn er kommt, dann kommt er und dann darf er kommen und dann darf er sein. Und ich nehme mir dann die Zeit, mir auch den Schmerz anzuschauen und dann zu schauen, wann die Welle dann wieder gegangen ist. Aber ich habe auch das, also ist wirklich ein Prozess. Ich kann jetzt gar nicht sagen, das hat jetzt von einem Moment auf den anderen, sondern es kommt alles so nach und nach. Und was jetzt sogar noch relativ neu ist, sage ich mal aus dem Jahr 2021, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ja, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt übermäßig viel war, aber ich habe auch nicht aufgehört. Also ich bin jetzt, ich trinke schon noch mal einmal in der Woche ein Glas Wein mit Freunden abends beim Essen. Aber ich habe schon mal ehrlich hinterfragt, wann ich wirklich Alkohol benutzt habe, um in die Entspannung zu kommen. Und habe gemerkt, das tut nicht gut, damit sollte ich jetzt mal aufhören. Jetzt ist es mal an der Zeit. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt übermäßig viel getrunken habe, aber darum geht es auch gar nicht, glaube ich, sondern es geht um diese Idee, ich habe eine Spannung, aber ich weiß gar nicht, wo diese Spannung herkommt. Egal, Hauptsache sie geht wieder weg. Und dann habe ich halt Wein getrunken abends mit diesem Belohnungsgedanken, jetzt habt ihr viel gearbeitet heute und das war so spannend überall. Jetzt setze ich mich gemütlich auf die Couch und trinke Rotwein. Quatsch, jetzt setze ich mich gemütlich auf die Couch und trinke Kräutertee. Und damit merke ich auch, dass es mir gut tut.
Also warst du ganz ehrlich zu dir selbst?
Ja. Dieses ehrlich zu mir selbst ist eben meine Hauptaufgabe, weil ich bin super in der Lage, mich selbst zu betuppen. Ich kann mich ganz hervorragend. Das kann ich total gut. Ich kann mir und auch anderen übrigens sehr gut was vormachen. Heißt, ich bin eine sehr gute Schauspielerin. Und interessanterweise hat das auch was mit dem Schultrauma zu tun, weil ich habe das schon als Kind, war das ein Stück weit meine Therapie, weil es gab einen Lehrer an der Schule, der gewusst hat, wenn er mich auf eine Bühne stellt, dann ist das Stottern weg.
Okay.
Und der hat mich dann in der Theater AG, hat er mir die Hauptrollen gegeben, was am ersten Tag wirklich ein großes schallendes Gelächter in der Klasse ausgelöst hat, weil alle gesagt haben, also der brauchen sie gar nicht die Hauptrolle zu geben, die kann sowieso nicht reden. Mhm. Ja, also Kinder können ja sehr gemein sein.
Ja.
Und der Lehrer hat gesagt, das hat schon seine Richtigkeit, ich weiß, dass das gut geht. Und so war es auch. Also in dem Moment, wenn ich in eine Rolle geschlüpft bin, wenn ich also aus mir herausgeschlüpft bin und dann eine andere Person war, war auch der Sprachfehler weg.
Interessant.
Aber kaum, wenn ich von der Bühne wieder runterkam, war er wieder da. Mhm. Das heißt, ich habe sehr gut gelernt zu spielen. Mhm. So, und dieses Spielen, das zu durchblicken und zu gucken, was dann hinter der Maske ist, das ist eben genau diese radikale Ehrlichkeit zu mir selbst.
Okay, was erwarten denn Leser, wenn sie dein Buch lesen, wenn sie sich das Buch holen?
Also erstmal ist es eine Einladung, wie du auch schon gesagt hast, überhaupt mal zu hinterfragen, ach Mensch, und wenn es was aus der Schule ist? Ja, also erstmal überhaupt diesen Link zu schlagen. Das ist auch das, was ich im Coaching erlebe, so wie du in deiner Arbeit. Man kommt nicht drauf. Man kommt nicht drauf. Oder ich erlebe das ganz oft im Coaching. Ne? Gerade bei Themen wie Lampenfieber, Präsentationsangst, Angst vor Autoritäten, Angst bewertet zu werden, Angst abgewertet zu werden. Ja, aber da erstmal drauf zu kommen, ach, verflixt, da gab es doch diese eine Situation in der Schule und so. Das ist erstmal so dieser, die Eintrittstür, sage ich mal, überhaupt mal zu fragen, das mal zuzulassen. Das heißt, ich habe viele Menschen interviewt für das Buch, dich ja auch, vielen Dank, ja, die genau, mir ihr Schultrauma erstmal offenbart haben. So, dass die Leserinnen überhaupt erstmal sich mit dem Thema so ein bisschen einfinden können, zu sagen, ach, guck mal, das kann auch ein Schultrauma sein. Ach, guck mal, das auch.
Also es sind viele Geschichten drin.
Genau, Geschichten von anderen Menschen, die bereit sind, über ihr Schultrauma zu sprechen. Und dann gibt es einen Part, wo ich sehr intensiv mit meinem Arbeitsschwerpunkt agiere. Ich bin Enneagramm-Expertin und bringe auch das Enneagramm in das Buch mit ein, weil das Enneagramm beschreibt Gefühlsmuster aus der frühen Kindheit. Und die bringe ich zusammen dann mit verschiedenen Formen von Schultraumata. Mhm. Da geht es im weitesten Sinne auch erst nochmal um Reflexion. Und dann im dritten Teil geht es darum, okay, jetzt habe ich die Ahnung, ich habe ein Schultrauma und was kommt dann? Was kann ich tun? Mhm. Und das gliedert sich auf in verschiedene Interviews, auch eins mit dir, also Interviews mit Experten, was kann man tun? Wenn man die Ahnung hat, ach, da ist was, was gelöst werden will, was gibt es da für Möglichkeiten? Und es beinhaltet auch ein Interview mit einem Arzt, der sehr interessant da auch nochmal die sogenannten Bauchwehkinder aufdröselt, also auch sehr stark nochmal den Link zu den körperlichen Symptomen bringt.
Oh, das und ist ein wichtiges Thema, das ja, ist ja wichtig.
Ja. Und das hat er wirklich so toll aufgedröselt, sage ich mal, und das so unfassbar erklärt, das ist wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen auch, dass das ein Muster hinterlässt, was man ein Leben lang beibehält. Ja, dass das schon sehr früh verankert wird. Wo geht es, wo zeigt es sich im Körper? Das Gespräch mit ihm trägt die Überschrift, wenn das Organ dem Problem entgegenkommt. Ich bin schon ganz verliebt in diese Überschrift allein schon, wie man merkt, weil das so klar macht, irgendwo sitzt es dann und das Organ unterstützt dann dementsprechend und unterstützt dabei, eine Pause zu machen, also das Kind quasi wirklich aus dem System rauszunehmen, ne? Über ein undifferenziertes Bauchweh, das genau dann weg ist, wenn das Kind nicht in die Schule muss. Ja, also das ist wirklich interessant. Und es gibt dann noch viele, auch sehr persönlich von mir, viele Dinge, die für den Alltag eben sehr hilfreich sind, also was man tun kann. Und es endet mit mit einem kleinen Blick nochmal auf unser Schulsystem und so einem 5-Punkte-Plan. Sollte sich mal jemand ranmachen, das Schulsystem zu revolutionieren, wären die vielleicht hilfreich. Und ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass die Schülerinnen sich ihre Lehrerinnen aussuchen können.
Wow, toll.
Das wäre für mich schon der erste Schritt zur Heilung.
Richtig.
Weil Lernen geschieht über Bindung und über Beziehung. Und die basiert nun mal auf Sympathie und Antipathie. Und ich glaube, damit wäre ein ganz großer Schritt getan.
Genau. Die Beziehung ist das Elementare. Da muss Sicherheit und Vertrauen da sein, dass das Nervensystem so offen sein kann, dass Lernen überhaupt stattfinden kann.
Ja, ja.
Genau so sollte es sein. Für wen ist denn das Buch das Richtige? Wer sollte sich das unbedingt holen?
Also ich würde mal sagen, natürlich ist es geeignet für Menschen, die schon wissen, dass sie ein Schultrauma haben. Also die allein schon bei dem Wort, das ist ja das Interessante, die allein schon bei dem Wort Schultrauma sagen, da fällt mir aber gleich was ein. So, das passiert auch häufig, ne? Wenn ich das Wort so erwähne, dann gibt es eben Menschen, bei denen macht es sofort Klick im Sinne von, ach, da habe ich was. Also da sage ich mal, das wäre so die eine Gruppe und da gibt es dann hilfreiche Unterstützung dabei zu sagen, was kann ich machen, was kann ich tun, was habe ich vielleicht noch nicht ausprobiert, auch so eine Übersicht ein bisschen an dem, was man tun kann dann. Im Sinne, für jeden gibt es die richtige Methode oder die, die dann wirklich hilfreich ist. Und die andere Gruppe finde ich, klingt jetzt komisch, aber finde ich fast noch spannender. Und das sind, da richtet sich das Buch wirklich an Menschen, die gar nicht wissen, woran liegt es eigentlich. Letztlich so wie bei mir auch. Ich konnte gar nicht sagen, was ist denn jetzt der Grund, warum ich nicht glücklich bin, warum ich nicht wirklich zufrieden bin, warum ich nicht erfolgreich bin vielleicht auch oder mich nicht so empfinde mit dem, was ich tue. Warum ich auch sicherlich auch eine Tendenz zu Depressionen habe. Warum? Ja, und ich habe es einfach nicht gefunden. Dabei, was mir heute schon komisch vorkommt, aber ich habe einfach auch, ich habe den Grund nicht gefunden. So. Und da gibt es ja dementsprechend, so wie du es auch beschreibst, die Menschen kommen ja auch nicht zu mir ins Coaching, weil sie ein Schultrauma haben.
Genau.
Sondern weil sie etwas im Leben nicht glücklich sein lässt. Ja, weil sie etwas blockiert. Und dementsprechend mal die Einladung also anzunehmen, zu sagen, Mensch, ach, das kann ja sein, warum nicht? Wenn ich nachher feststelle, stimmt gar nicht, okay, aber vielleicht ist da irgendwas, vielleicht komme ich da so auf das Thema. Ich glaube wirklich, dass wir in unserer Arbeit, die wir tun, ja wirklich jemanden begleiten, das Thema zu finden. Das ist ja aber eigentlich so verrückt, weil eigentlich ist es ja da, aber man sieht es nicht.
So. Und das sind ganz spannende Themen, die einen da anspringen. Ich war zum Beispiel auch sehr überrascht durch unseren Austausch, den wir regelmäßig hatten, bin ich ja dann drauf gekommen, ich habe auch ein Schultrauma, obwohl ich immer eine sehr erfolgreiche, sehr gute Schülerin war. Und ich verrate es jetzt nicht, sondern es steht im Buch.
Ja.
Verrat uns mal noch den Titel. Wie heißt denn das Buch?
Genau, das Buch heißt Lass die Schatten der Schulzeit hinter dir. Die Schatten, das, was noch immer ins Leben reicht.
Das, was immer noch rein beschattet, das Leben beschattet. Finde ich einen ganz, ganz tollen Titel. Mhm. Und das Tolle, das Buch gibt es ab heute. Heute kannst du dir das Buch kaufen. Ich verlinke es auch unten in den Shownotes. Ja, und dann bin ich ganz gespannt auf das, was du in diesem Buch entdeckst, die du da heute zuhörst. Und von dir, Mira, würde ich ganz gern noch wissen, was ist denn dein nächster Entspannungsmoment heute?
Das ist auch gleichzeitig ein Tipp aus meinem Buch. Ich werde jetzt gleich sogar, ich werde im Dunkeln duschen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe. Es ist schon lange, lange her, schon während des Studiums, also es ist schon sehr lange her. Da hat mir selber, also habe ich diesen Tipp bekommen.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, im Dunkeln duschen und genau so habe ich auch geguckt. Also, was soll ich machen? Und die Erklärung war, dass du dann, wenn du im Dunkeln duschst, diese Kombination aus dem warmen Wasser, was über deinen Körper fließt, du wirklich dich selbst viel intensiver fühlen kannst. Und darum geht es ja, um das sich selbst fühlen und das Spüren. Und ich habe das dann ausprobiert und ja, bin absoluter Fan geworden davon. Das ist wirklich fantastisch, weil das Auge ja immer wieder irgendwas, ne, greift und ja, wieder irgendwas assoziiert und so weiter. Aber wenn der Sehnerv quasi lahmgelegt ist und nichts mehr sieht, dann verändert sich ja sofort die Körperwahrnehmung. Das ist ja auch das, was Menschen beschreiben, die blind sind. Dann werden die anderen Sinne ja übernehmen und werden intensiver. Und ist beim Duschen übrigens noch intensiver als beim Baden. Man könnte ja jetzt sagen, okay, ich kann mich auch einfach in eine warme Badewanne legen und dann jemanden bitten, das Licht auszumachen. Aber beim Duschen ist es noch intensiver, weil du die Bewegung auf der Haut, auf dem Körper noch spürst, das Fließende noch viel intensiver wahrnehmen kannst. Es gab dann in der WG, früher in meiner Studenten-WG, leicht Irritationen, weil da Das Badezimmer war dunkel
und
dann kam immer jemand ins WG-Badezimmer reingestiefelt und ich stand dann da unter der Dusche, gab es lustige Momente.
Aber
das ist etwas, was ich wirklich beibehalten habe und was ich wirklich jetzt nicht jeden Tag, ich kann nicht jeden Tag im Dunkeln duschen, aber es ist ein ganz bewusster Entspannungsmoment.
Okay, danke, dass du das mit uns teilst. Und ich danke dir sehr für das schöne Interview. Und ich danke dir, liebe Hörerin, dass du wieder mit dabei warst und dass du dich dafür interessierst, ja, wie das Selbstbewusstsein gestärkt werden kann. Und ich bin mir sicher, dass dein Buch dazu beiträgt. Ja, und dann freue ich mich, wenn du auch wieder bei einer anderen Folge wieder mit dabei bist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Schiebmann.